Hallo miteinander. Hier ist Claudia und das ist der Podcast «Die Stadt und die Natur». Wir alle hören sehr viel über den Klimawandel. Wir alle wissen, dass die Sommer heißer werden, die Winter feuchter und die Stürme stärker. Aber wissen wir wirklich genau, was mit der Natur in unseren Städten passiert? Überall passieren im Moment kleine, manchmal auch grosse Veränderungen. In meinem Podcast rede ich mit Leuten, die darüber mehr wissen als ich. Und vielleicht haben sie auch etwas zu sagen darüber, wie wir alle etwas beitragen könnten zur Natur. Ein paar gescheite Leute haben einmal gesagt, dass es in der Schweiz nicht eine so grosse und prägnante Metropole gibt wie in anderen Ländern. Die Schweiz gleiche eher in einem langen Schlauch von Basel bis Genf mit einzelnen Städten und viel Agglomeration dazwischen. Ich bin darum einmal aus der Stadt Use in eine Gemeinde vom Zürichsee gereist, nach Horgen. Dort hat es ein gelungenes Beispiel dafür, wie der Garten von einer grösseren Siedlung von einer traditionellen Rasenlandschaft in eine Biodiversitätsoase umgestaltet worden ist. Am Meilibachweg habe ich mit dem Hauswart Laszlo Föres geredet, mit dem Immobilienbewirtschafter von der Mikropensionskasse, der MPK, mit dem Christian Fischlin und mit der Manja von Wesemal, der Geschäftsleiterin von der Stiftung Natur und Wirtschaft. Alle drei stellen sich später noch selber vor. Ich habe mit ihnen darüber geredet, was es alles braucht, bis so ein biodiverser Nussenraum steht. Das ist viel Arbeit, wo die Beteiligten zusammen Neues lernen und aus ihrer sogenannten Comfort Zone rausmühen. Es war Mai, als ich sie getroffen habe, und wir haben alle noch gut in Erinnerung, es hat damals viel geregnet und gestürmt. In einem kurzen Sonnenloch sind wir zuerst auf einem windigen Hügel oben gestanden und haben dort etwas Besonderes nachschauen.
Das hat im April 2019 ganz klein angefangen. Es war eine Anfrage von einem Mieter, der sich für den Erhalt und den Schutz von Amphibien einsetzt, die da lokal migrieren. Da besteht zwischen dem Zürichsee und der Albiskette ein Migrationskorridor für Amphibien. Das sind Krotten im Speziellen, es hat auch Feuersalamander. Und die Zersiedlung vom Zürichsee, im Speziellen am linken Zürichseeufer, hat verschiedene Migrationskorridore, die früher existiert haben, verbaut. Es hat sich herausgestellt, dass jetzt der Bereich am Meilibachweg einer der letzten ist, der an diesen Amphibien noch die Migrationen ermöglicht zwischen Zürichsee und Albiskette. Als Investor oder Eigentümer von diesem Grundstück und auch im Rahmen von unserer Nachhaltigkeit, die Mikropensionskasse lebt, gibt es halt den Anspruch, dann auch dem Respekt zu zollen. Die Amphibien haben schon immer da migriert. Wir sind jetzt auch ein Teil von dem. Wir müssen sagen, da können wir jetzt nicht einfach uns verwehren. Es war eigentlich einmal eine Idee gewesen, dass ein Leichtümpel von Hand ausgehoben wird. Und dem wäre dann eigentlich schon genügt. Aber wer unterhaltet dann den Tümpel später? Also es muss ja dann im Sinn von diesen Amphibien bleiben, dass das jetzt nicht nur eine gute Idee ist, die dann nach 15 bis 20 Jahren wegen personellen Wechsel dann wieder versandet. Wie gestalten wir das dann auch richtig im Sinn vom Naturschutz, im Sinn von der Nachhaltigkeit? Und eins hat zum anderen geführt. Wir sind dann über den Naturschutzverein Horgen im Gespräch dazu gekommen, dass man eine Vereinbarung schliesst und der Naturschutzverein Horgen einen Amphibientümpel dann für uns unterhaltet, jettet, sauber haltet, einfach dafür schaut, dass die Amphibien da ihr Habitat haben Und wir haben im Gegenzug dazu dann von der ursprünglichen Idee einfach mal einen einfachen Tümpel auszuheben, also eine richtige Anlage mit etwa rund 40 Quadratmeter Fläche gestaltet. Ein Teich ausgehoben, Asthäufen, Steinhäufen gesetzt und den Standort gewählt, dass das möglichst gut dann für die Amphibien am Weg liegt, dass die Migrationen dann auch gefördert werden, wie wir uns das vorstellen. Und jetzt eben eigentlich auch von unbestimmter Zeit aus dann sichergestellt ist, dass der Migrationskorridor bestand. Parallel dazu sind wir dann über die Stiftung Natur und Wirtschaft mal dazu gekommen, das Gelände anzuschauen, ob man das jetzt noch naturnah gestalten könnte. Wir haben da rund 16.800 Quadratmeter Umgebungsfläche und wir haben dann letztendlich etwa 12.400 Quadratmeter naturnah gestaltet. Das sind rund 80%. Man hat Neophyten, also invasive Gewächse, entfernt, bei der damaligen Bepflanzung gesetzt worden sind und gegen Äpfelbäume, Quittenbäume, Zwetschgenbäume oder Holundersträucher ersetzt einfach einheimische Gewächse. Wir haben Rasenflächen durch Blumenwiesen ergänzt, einfach für Flora und Fauna im lokalen Bereich zu fördern.
Es hat dann leider angefangen zu regnen. Ich habe mein Mikrofon eingepackt und wir sind alle den Hügel durchab und haben uns in einen Garageneingang zurückgezogen. Dort im Trockenen haben wir die Vorstellungsrunde nachgeholt. Anfang tut Manja van Wesemal von der Stiftung Natur und Wirtschaft, die am Meidewachweg mitgeholfen hat.
Ich bin Manja van Wesemal, ich bin Geschäftsführerin von der Stiftung Natur und Wirtschaft. Und unsere Stiftung besteht seit gut 25 Jahren. Und wir vergeben ein Label für naturnah gestaltete Umgebungen. Und auch für naturnahe Umgebungsplanungen. Also schon in der Planungsphase werden wir aktiv. Wir haben ein sehr breites Feld, das wir abdecken. Also von Unternehmen über Kiesgruben bis eben zu grösseren Wohnsiedlungen und ganz neu sogar Privatgärten zeichnen wir alle aus, die sich bemühen, der Natur wirklich einen Platz zu geben auf ihrem Areal und so die wichtige Biodiversität zu fördern.
Kannst du noch kurz sagen, wer du bist, was deine Funktion ist? Wir haben dich schon kennengelernt in einer Erzählung. Was ist deine Funktion in der FDK?
Mein Name ist Christian Fischlin. Ich bin der Immobilienbewirtschafter von der Region 3 bei der Migrapensionskasse und das schliessen eben unter anderem auch die Siedlung am Meilibachweg in Hurgeni.
Und die MDK ist ein grosser Immobilieninvestor, oder? Sie haben viele Immobilien, haben viel Geld investiert in Immobilien. Was denkst du, wie wichtig ist Ihnen, sagen wir mal, Aussenraumgestaltung, die wirklich der Biodiversität rechnet?
In erster Linie ist eine gepflegte Aussenraumgestaltung sehr wichtig. Das ist ein erster Eindruck, das ist ein Ausdruck vom Wohnen, vom Daheim, vom Umfeld, in dem man sich wohlfühlen sollte. Naturnahe Gestaltung ist im Rahmen von der Nachhaltigkeitsstrategie, wo Migropensionskasse lebt, ein entscheidender Teil und eine grossartige Gelegenheit, da auch Daten folgen zu lassen.
Also mein Name ist Laszlo Wörös, ich bin vollamtlicher Hauswart. Ich bin jetzt da seit Bestehen vom Meilenbachweg, seit 17 Jahren bin ich jetzt da angestellt, habe aber noch eine kleinere Liegenschaft mit 5 Häusern. Ich denke, dass von der Mieterschaft her auch ein anderes Umgehen ist miteinander. Wir reden miteinander, sie haben erfreut, dass auch etwas, eine Umgestaltung da ist. So, oder? Und sie fühlt sich total wohl, weil es wirklich ein Bestandteil ist von der Natur her ist. So, oder?
Und du hast vorhin gesagt, sie arbeiten eigentlich auch recht gerne mit. Mhm. Sind das immer die gleichen oder müssen manchmal ein bisschen Leute motivieren?
Sind teilweise sicher immer die gleichen so dann. Es gibt aber auch Fragen von anderen Leuten zum Beispiel, wieso, dass wir das so gemacht haben, wieso, da ist das zum Beispiel so da, oder? Ich denke, es ist ein regen Austausch teilweise so dann, oder? Es gibt aber Leute, die sich dann abgrenzen, die vielleicht mit dem wenig zu tun haben. Das gibt es sicher auch, ja. Absolut so.
Der Initiant von dem ganzen Projekt ist, Naturschützer ist sehr engagiert und hat von sich aus dann auch seiner Funktion als ehemaligen Oberstufenlehrer dann interessierte Mieterinnen und Mieter angeschrieben und auf den Umstand von diesen Amphibien hingewiesen und eine Interessensgemeinschaft gegründet. die ist jetzt existent und bietet interessierten Erwachsenen und Kindern Gelegenheit, sich für das Thema zu engagieren, sei das Frösche und Kröten und Salamander über die Strasse zu tragen. Die werden dann so in Kessel, in Eimer werden die gefangen und dann evakuiert und dann über die Strasse da und wieder freigelassen. Und also da kann man Teil werden davon. Wir haben auch Beschilderungen angebracht über Ruderalflächen, Blumenwiesen und Obstbäume. Also alles, was wir jetzt aufgewertet haben, ist ein Gelände angeschlagen, damit man sich gerade direkt kann informieren kann. Wir haben sämtliche Leute informiert laufend. Was machen wir? Es ist natürlich einerseits dann einmal mit Lernen verbunden gewesen, dass wir da haben können informieren, aber andererseits, und das eigentlich auch vor allem, über die Aufwertung von dem Gelände. Und es steht seither allen Leuten frei, die frische Quitten wollen, wenn sie reif sind, Äpfel oder Zwetschgen, die auch gerade im Gelände direkt ernten.
Der Christian Fischlin hat es schon gesagt. Ein biodiversen Aussenraum ist anders. Eine Immobilienbesitzerin wie die MPK oder Baugenossenschaften können bei einer Neu- oder einer Umgestaltung eine Auswahl treffen aus vielen Elementen, zum Beispiel Bäumen, Bauminseln, aus denen totes Holz entsteht. Das Holz kann man dann wieder zur Hüfe schichten für Insekten. Man kann Nisthilfen für Vögel oder Wildbienenhotel aufhängen. Man kann Wasserflächen renaturieren. Bei einem Neubau kann man noch mehr, nämlich Dächer, die Fassaden oder den Eingangsbereich begrünen und von Anfang an auf zu viel versiegelte Berge und Böden verzichten. Verschiedene Studien sagen, dass all das leider noch zu wenig stattfindet. Der Impuls dazu muss manchmal von aussen kommen. Ich wollte darum von der Manja van Wesemal wissen, wie die Stiftung Natur und Wirtschaft zur MPK gekommen ist und umgekehrt.
Also das Migros als Ganzes, der Migros-Genossenschaftsbund, der ist schon sehr lange Trägerin von der Stiftung. Und seit 2 Jahren ist die MPK, also die Migros-Pensionskasse, auch als eigene Institution dazugekommen, als Trägerin. Und wir arbeiten eigentlich seit langem schon sehr eng und gut zusammen. Der Meilibachweg ist in dem Sinn ein sehr spezielles Projekt, weil man da nicht eine neue Wohnsiedlung naturnah gestaltet. Das passiert erfreulicherweise immer öfter, nicht nur bei der MPK, sondern dass man da eine bestehende Siedlung wirklich naturnah weiterentwickelt hat. Das macht kaum jemand. Ich denke, da ist Migros zur MPK wirklich eine Pionierin. Und sie machen das nicht nur da, sondern wir sind jetzt dran, immer mehr und mehr Schritt für Schritt immer mehr Siedlungen naturnah weiterzuentwickeln.
Unsere Studie in Bern weiss ich, dass Leute, die im Bereich wohnen, wo sie dürfen wirtschaften, auch im Ausland, also sie können partizipieren, dass sie eigentlich treuer sind in dem Sinn, sie zögern weniger weg. Also sie bleiben eigentlich lieber dort, wo sie sind. Und das hat ja gewisse Vorteile auch für eine Immobilienverwaltung. Könntest du etwas Ähnliches über das Projekt sagen oder über andere Siedlungen von der MPK?
Das ist ein interessanter Aspekt, ja, richtig. Also ich glaube, das schafft Verbundenheit. Also da ist man auch gern jemand, wo man sich kann einbringen, wo man sein Umfeld kann mitgestalten oder Teil davon werden. Langjährige Mietverhältnisse haben wir eigentlich noch relativ viel. Wir haben das Konstrukt, dass unsere Hauswerte bei uns angestellt sind. Das heisst, es sind immer Leute rum, die vertraut sind, wo über Jahre auch Ansprechpartner sind, wo mit der Liegenschaft und ihren Bewohnern auch wachsen, wo Vertrauenspersonen sind. Und da spielt dann sehr vieles eine Rolle. Bepflanzung, die Umgebung, die Natur nachgestaltet, das ist alles noch sehr neu. Wir haben jetzt hier in dieser Liegenschaft nicht sehr viele kleine Kinder mit diesen 54 Wohnungen. Das liegt an der Struktur von Mietzinsen und Lage und Ausbau. Wir haben andere Liegenschaften mit auch 54 Wohnungen, wo aber 74 kleine Kinder leben. Und dort ist dann das Nachbringen von Blumenwiesen, vom Zusammenhang über Biodiversität, einheimische Gewächse und Flora und Fauna anders situiert und wird auch noch auf fruchtbarer Boden fallen, aber das ist jetzt für uns alles noch sehr neu. Also es ist jetzt da für uns das zweite Jahr, in anderen Liegenschaften ist das erste Jahr. Das ist jetzt auch für uns sowohl für den Laszlo wie mich einen neuen Umgang gefragt. Ja, wo ich sehr schätze, wo ich finde, hat unheimlich Potenzial und eben dann auch einen Umschwung mit einem Inhalt, wo bisher brachgelegen ist.
Du hast vorhin aber erzählt, dass es so etwas wie die alte Welt gibt und die neue Welt. Wenn du das müsstest du gleich nennen, was ist alt, was sind alte Welt, was sind neue Welt?
Die alte Welt, die hat vorher der Christian auch erwähnt, oder? Und die sind eben leider gar nicht so alt. Die herrschen heute noch vielerorts wirklich vor. Und das heisst, dass halt viele Leute noch der Meinung sind, dass auch die Umgebung vor allem muss super und ordentlich sein. Ich soll sagen, das ist der grosse Widerspruch zum naturnahen Garten, zu der naturnahen Umgebung. Weil eine naturnahe Umgebung, die ist lebendig, die entwickelt sich, die verändert sich ständig. Man kann sie nicht so kontrollieren, so wie man einen getrimmten Rasen und eine geschnittene Hecke halt kontrollieren kann. Da sind wir jetzt mitten in einer Umbruchphase, wo sich das langsam anfängt zu ändern. Und zwar auf allen Ebenen. Also bei den Bewohnerinnen und Bewohnern gibt es die Leute, die mehr naturnah schätzen, heute schon. Und dann gibt es noch die anderen, die es gerne sauber haben. Und so geht das auf. Bei den Hauswärten gibt es beide Sorten, sage ich jetzt mal. Bei den Wirtschaften gibt es beide und eben auch bei den Immobilieneigentümern und bei den Investoren. Ich kann noch etwas anfügen. Wir haben im Auftrag vom Bundesamt für Umwelt vorletztes Jahr, ja genau, eine kleine Erhebung gemacht. Und im Rahmen von dieser Erhebung haben wir eben auch Umfragen gemacht unter den Mieterinnen und Mietern von naturnah gestalteten Wohnarealen, die von uns zertifiziert sind. Und dort ist ganz klar herausgekommen, dass für die Mieterinnen und Mieter ist die naturnahe Umgebung einer von den wichtigsten Entscheidungsfaktoren gewesen, dort hinzuziehen oder dort eine Wohnung zu kaufen. Weil sie das halt schätzen. Klar, das ist eine Auswahl von Leuten, aber trotzdem, es gehört zu der Visitenkarte von einer Wohnung. Und es ist die, die man zuerst sieht, wie das auch der Christian vorher gesagt hat. Und heute gilt die naturnah immer mehr wirklich ganz klar als Bonus. Wir haben dann auch mit den Investoren geredet und die sehen das genauso. Also alle von uns befragt haben wirklich gefunden, eine naturnahe Umgebung ist ganz klar ein Vermarktungsvorteil. Und dann vielleicht noch etwas Interessantes, eben in der Regel gefällt es den Leuten, wenn es naturnah ist. Es gibt einfach zwei ganz, ganz wichtige Bedingungen, die darf man echt nie vergessen. Das eine ist, was so am Meilibachweg eben sehr gut gemacht wird, ist, man muss die Leute gut, gut informieren, was man macht, wieso man es macht, dass der Asthaufen ein Zuhause ist für eine Igelfamilie und nicht eine faule Hauswart, die immer noch nicht auf die Seite geräumt hat. Und das andere ist, die Mieterinnen und Mieter müssen die Umgebung auch dürfen nutzen. Also was nicht geht, ist, dass man eine wunderschöne Magerwiese macht und dann ist es eine Katastrophe, wenn ein Kind reinläuft, weil der Ball reingerollt ist oder wie so ein Blumenstrauss machen will oder so. Also man darf bei all dem auch die Mieterinnen und Mieter nicht vergessen. Und wir von der Stiftung, die ja von uns auf die Fahne geschrieben haben, Biodiversität zu fördern, sagen gleichzeitig immer dazu, es muss den Nutzerinnen und Nutzer auch gefallen, weil sonst ist es nicht nachhaltig.
Ich habe eine ganz andere Studie gesehen, viele kleinere, wo vor allem Wohngenossenschaften befragt worden sind, in Bezug auf ihre Ausraumgestaltung. Und da ist ein bisschen rausgekommen, dass eigentlich ganz viele Genossenschaften das ganz toll finden, aber es trotzdem nicht machen. Also etwas ganz Komisches, etwas Paradoxes, oder? Man findet es eigentlich gut, aber man weiß einfach nicht so recht, wie man es anpacken soll. Aber dir muss das vielleicht aus der Praxis, also du Christian, jetzt aus der Praxis, und so soll ich sagen, warum braucht es entweder eine Anlaufzeit für die Veränderung, oder was du schon angedeutet hast, was sind Hindernisse?
Ressourcen. Es braucht klar Zeit, bis das Ganze mal steht. Also es braucht unendlich viele Stunden, oder? Also wir haben das, ich sage jetzt mal, nebenbei gemacht, oder? Also es ist jetzt weder im Lassen noch in meinem Pflichtenheft etabliert, oder? Also es muss dann auch jemand sein, der bereit ist zu sagen, mal, mir ist das ideell wert, den Aufwand zu betreiben. Also das Bekenntnis in der Theorie und das Umsetzen in der Praxis, das braucht dann wirklich mal einen Schritt, oder? Man muss bereit sein, das umzusetzen. Dann löst man natürlich auch etwas aus damit, oder? Also es gibt wieder auch kein Zurück mehr. Man kann das nicht halbherzig machen. Man kann nicht mal sagen, ja, ich pflanze jetzt mal irgendetwas Heimisches und dann habe ich meinen Beitrag geleistet. Das muss nachher erhalten bleiben. Das muss man pflegen und führt eins zum anderen. So, also, ich meine, wir können froh sein, haben wir da Grundstücksgrenzen, das wäre vermutlich jetzt noch dran. Aber innerhalb von dem haben wir dann wirklich müssen sagen, also entweder machen wir das richtig und sonst, wenn wir es dann halb machen, dann ist dann wiederum im Sinn vom Investor verlorenes Geld.
die Verantwortlichkeiten. Es kann, das wurde vielleicht relativ früh oder relativ weit oben an, in Anführungszeichen, und am Schluss muss es dann eben umsetzen, die Verlastung. Oder wie kann man sicherstellen, dass in der Planung vielleicht schon da angedeutet ist und dass es dann klar ist, wer am Schluss die Verantwortlichkeit für die einzelnen Etappen bis dort zum fertigen Produkt und zur Ausdruckhaltung im Ganzen?
Das ist die erste Frage, die wir gestellt haben. Das war an Laszlo. Bist du bereit, das mitzumachen? Wieso geht es nicht? Das wäre, es hätte nicht geklappt. Oder? Wir haben am Anfang ja gar nicht gewusst, wie wir das dann am Schluss aufstellen. Also über Strukturen sind wir uns unklar gewesen, wie weist man dann Kompetenzen zu etc. Aber wie auch immer das dann wird kehren und drehen, der Laszlo bleibt da Angelpunkt von dem Ganzen. Und wenn er gefunden hat, das ist mir zeitlich nicht drin, ich bin nicht kompetent, ich traue mir das nicht zu, oder? Weil ich meine, das ist eine andere Form von Unterhalt und Pflege nachher. Da hätten wir sagen, dann hätten wir das auch nicht können. Also, seine Mitarbeit und seine Offenheit war letztendlich ein entscheidender Teil gewesen, dass das klappt.
Ich habe mir den konkreten Gedanken überlegt und die Frau hat gesagt, eigentlich haben die Leute, die im Facility-Management sind, haben das noch nie in ihrem Lehrplan gehabt. Die haben in dem Sinne nicht gelernt, was ein Neophyt ist, wer so eine heimische Hecke zum Beispiel oder eine heimische Pflanze. Oder haben einfach gewisse Kenntnisse im Unterricht nicht gehabt. Wie ist es bei dir gewesen? Wie hast du dir das aneignen können, dass du jetzt gewusst hast, was du
da machst? Ja, das ist so, dass ich viele Sachen die ich wirklich nicht gewusst habe, habe das aber auch offen zugegeben. Ich denke, dass die Leute haben das auch geschätzt, auch die Experten, dass ich auf sie zugehe, weil ich weiss es nicht, wie muss ich das machen zum Beispiel. Eben, wir haben 17 Jahre lang so geschafft, wir hatten die Gewohnheit gehabt, wir haben gewisse Sachen eingesetzt, Maschinen oder Chemie zum Beispiel, und ich muss ich ganz klar eine andere Arbeitstechnik aneignen und so. Ich bin mir auch nicht schon gesagt, ich weiss es wirklich nicht, was kann ich jetzt da machen? Und das ist wirklich mit offenen Ohren, ist das so entgegengenommen worden. So.
Hast du irgendein Beispiel, wo besonders dir in Erinnerung ist, wo irgendwie eine Erwartung kam, wo du wirklich gemerkt hast, oh ja, jetzt habe ich es gecheckt?
Zum Beispiel jetzt, wenn man die Wiese würde schneiden, hätte ich jetzt gesagt, das ist klar, nachdem es genug hoch ist, würde ich es mit der Sense durchgehen und dann schneiden so. Und dann hat es schon geheißen, das darf ich nicht, das sollte man nicht so dann, oder? Man muss mit dem Balken melden, man macht zum Beispiel die kaputt. Zum Beispiel, und so weit habe ich gar nicht gedacht. Ich habe mit dem Motorsensor habe ich zum Beispiel jetzt einen Hang geschnitten, zum Beispiel so, oder? Und da habe ich schon das erste Mal schon müssen sagen, aha, genau, das ist wirklich so. Ich muss eine andere Technik wählen, zum Beispiel so dann, oder? Zeitpunkt, absolut. Das habe ich auch nicht gewusst, zum Beispiel, oder? Ich dachte, ja, wenn es genug hoch ist, schneiden, liegen lassen, 3-4 Tage zusammen und so, habe ich es gelernt. Nein, ich muss eine andere Technik anwählen, zum Beispiel so.
Hast du
dann
können irgendwann eine Weiterbildung machen,
oder so etwas? Bis jetzt habe ich das noch nicht in Anspruch genommen, aber das ist sicher im Hinterkopf natürlich so dann, oder? Eine Weiterbildung ist immer gut von dem her gesehen, oder? Ich habe jetzt aber immer so gute Ansprechpartner gehabt, wo ich mit einfachen Mitteln habe, ich konnte mich anrufen, oder sie mich auch schreiben, oder bei einem Gespräch habe ich sehr viele Fragen können, sind beantwortet worden. Aber Weiterbildung finde ich absolut sicher, habe ich im Hinterkopf. Finde ich eine gute Idee, ja.
Ja, genau. Ja, eben, es ist vorher gesagt worden, das Allerwichtigste ist wirklich, soll ich sagen, die Hauptarbeit von da, wenn alles fertig ist, so wie es ausgeführt worden ist. Eben Leute wie der Laszlo sind die, die die naturnahe Umgebung am Leben erhalten und eben auch dafür sorgen, dass sie ankommt bei den Mieterinnen und Mietern. Also für die Akzeptanz sorgen im Prinzip ja auch eher. Und wir merken halt auch, wir haben ja zu tun mit sehr vielen verschiedenen Wohnsiedlungen, mit vielen Hauswerten. Und die Weiterbildung oder auch die Ausbildung in diesem Bereich ist sehr vernachlässigt. Einfach aufgrund von der Geschichte, oder? Wie man das früher gelernt hat und weil das Thema sehr neu ist. Und wir haben total Freude, weil im Moment sind wir dran, zusammen mit der Mikropensionskasse so Weiterbildungen für Hauswerte zu organisieren. Das ist im Moment eine kleine Sache. Das sind nur jeweils einen halben Tag zu einem Thema. Und das tut einer von unseren Fachexperten führt durch die Weiterbildung. Und das ist auch ganz wichtig, der Fachexperte gibt quasi seine Handynummer raus. Und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer von diesem Kurs dürfen ihm jederzeit anrufen. Und das ist eben auch essentiell, weil es nützt nicht mal einen halben Tag zu hören, wie man es machen würde. dann 4 Wochen später stehst du Geld draussen in deiner Weise und denkst, warte, was ist das schon wieder gewesen? Und das bietet, so Sachen bieten wir als Stiftung halt an, dass wir die, die von uns auszeichnet sind, wirklich dann langfristig begleiten und so halt auch ein bisschen mithelfen, dass die Qualität kann erhalten bleiben von unseren Arealen. Ja, das ist auch unsere grosse Frage. Das ist das, was uns umtreibt. Und wir haben bei dieser Erhebung eben auch mit vielen Investorinnen und Investoren geredet und sie haben das gefragt. Und es ist echt klar rausgekommen, in der ganzen Kette eben vom Investor über Immobilienentwickler, Architekten, nachher Landschaftsarchitekten, Gärtner, Hauswart, das ist ja so die Kette, oder? Das, was fehlt, immer noch heute, ist einfach das Wissen und die Erfahrung über Biodiversität. Weil das lernt niemand von all denen, die ich genannt habe, hat das normalerweise in seiner Ausbildung. Gärtner so ein bisschen. Aber auch dort müssen wir noch viel, viel mehr machen. Also ein konventioneller Gärtner weiss zu wenig über Natur und neue Umgebung. Bei den Landschaftsarchitektinnen ist es besser. Die meisten können das zwar, aber man muss ihnen meistens auch explizit sagen, wir wollen eine Natur und neue Umgebung. Sonst machen sie einfach sonst etwas Schönes, oft. Ja, und auch die Investoren haben selber gesagt, dass sie mittlerweile wissen, dass es wichtig wäre. Sie wissen sogar, dass es gut würde ankommen bei den Leuten, aber sie haben so keine Erfahrung, dass sie gar nicht wissen, wie anpacken. Und das ist für uns, das ist zwar schade und wir hoffen, dass sich das schnell wird ändern, aber für uns als Stiftung ist es halt eine Chance, weil wir über unsere Zertifikate genau die Begleitung bietet. Und über unsere Kriterien geben wir wie von Anfang an so eine Leitlinie vor, was wir wollen, was Mindestanforderungen sind, dann auch was für Elemente wir könnte einsetzen. Ja, und schaffen es eigentlich so, die Wissens- und Erfahrungslücken zu überwinden.
Was meinst du aus deiner Erfahrung jetzt von innen raus, von einer grossen Immobilie, eigentlich wer müsste die treiben? Muss das Top-Management sozusagen treiben oder können wir vielleicht sogar die Mieter treiben? Also wenn es Mieter kämen, zu euch in einer anderen Sitzung und würden sagen, hey, wir wollen gerne da und zwei Mistdaten machen. Was würde denn der Kass sagen?
Das muss man ein bisschen unterscheiden. Also da gibt es mietrechtliche Aspekte, wo halt dann auf Überlauf von Mietfächern gegen Geld basiert und der Anlage als solches, wo sich dann in Mietflächen und allgemeine Bereiche unterteilt. Und da ist halt der Umschwung der allgemeine Teil. Da gibt es halt eine Abgrenzung im Bereich von Sitzplätzen oder Terrassen, wo dann der Mieter kann Einfluss nehmen kann. Eine individuelle Gestaltung von einem beispielsweise Gemüsebeet, oder? Das geht halt nicht, oder? Also, das verletzt den Grundsatz von der Definition von Mietfläche, die man dann mal irgendwann geschlossen hat. Auch Bäume, oder? Also, das sind Erfahrungen, die man halt macht. Der Baum bleibt, der Mieter geht. Irgendwann ist es kein Bäumchen mehr, sondern eine grosse, schöne Tanne, oder? Und die macht Schatten, hat riesen Wurzeln, muss gefällt werden. Da ist man halt für Mieter spezifisch dann schon früh prophylaktisch und findet, das geht dann nicht. Oder? Trotzdem, es ist ja auch da ein Impuls von einem Mieter gewesen, der es ausgemacht hat, oder? Also das kann von beiden Seiten kommen, das ist jetzt bei uns so. Am Beispiel vom Meilibachweg ist der Impuls von einem Mieter gewesen, der eigentlich zu dem ganzen Projekt geführt hat. Andererseits haben wir eine Nachhaltigkeitsstrategie, innerhalb derer dann eben die naturnahe Gestaltung von Umgebungen bei Neubauten proklamiert wird. Und das ist dann wiederum unsere Geschäftsleitungsetage, die das dann irgendwann einmal definiert. Also da trifft sich eigentlich das Ganze von beiden Seiten. Das eine schließt das andere nicht aus. Aber was mir noch anliegen ist, das möchte ich noch ergänzen. Der Gartenunternehmer, der das mit uns umgesetzt hat, das ist auch der Gartenunternehmer, der seit Bestand von dieser Liegenschaft uns den Unterhalt macht, Winterschnitt und all Jahr da ist, oder? Wir haben ihn auch beiziehen. Wir haben gesagt, wir machen das mit dir. Du kennst das Gelände. Und es wäre jetzt auch nicht fair, wenn die Gelegenheit nicht geboten wird. Und für ihn ist das eben genauso eine neue Situation gewesen. Um die Chance zu nutzen, mit dem Auditor von der Stiftung Natur und Wirtschaft dann das im Detail umzusetzen. Und die Gärtner sind zu gutem Glück eben auch so aufgeschlossen gewesen und haben das mit offenen Armen entgegengenommen und haben wirklich können profitieren. Das hat jetzt auch dazu geführt, dass das Gartenunternehmen das darf anbieten. Jetzt kann ich sagen, das ist für uns jetzt auch inhaltlich ein Vorteil geworden, weil wir können sagen, wir können jetzt Umschwung auch naturnah gestalten und sie sind immer noch in Kontakt mit dem Auditor von Natur und Wirtschaft. Also da hat sich auch etwas ergeben, wo auf deren Ebene jetzt nachhaltig ist.
Das haben aber auch den Wettbewerbsvorteil entwickelt, durch das Know-how, das du gerade erwähnt hast. Man hat aus deiner Sicht das Gefühl, Armstreiben. Wir haben ja eine total steile Ansage. Wo ist der grösste Hebel?
Ich glaube, treiben muss die Immobilienbesitzerin. Wenn man ein neues Projekt plant, oder, dann ist es wichtig, dass es ganz, ganz, ganz am Anfang schon in die Planung einfließt und nicht wie heute so stiefmütterlich am Schluss noch schnell irgendein Rasen gepflanzt wird. Du hast das auch am Anfang gesagt. Also das ganz am Anfang einbringen, das ist das Wichtigste. Und wer denn das ist, hängt halt davon ab, oder? Manchmal sind es die Immobilienentwickler, manchmal die Investoren, manchmal Bauherrin. Das, ja, das kommt dann drauf an. Aber schlussendlich ausschlaggebend jetzt für uns, aus unserer Erfahrung ist quasi, dass der, der das Geld hat, der muss Treiber sein. Und klar muss es dann getragen werden von dem Hauswert, vom Gartenunternehmer, von den Mieterinnen und Mietern. Aber der, der das Geld gibt für das Ganze, der muss wirklich die Bereitschaft haben, halt auch mal ein bisschen länger zu warten, bis etwas fertig ist. Oder eben mal zu investieren in ein paar Weiterbildungen von den beteiligten Leuten. Oder im Bewirtschafter zuzugestehen, dass er mehr Zeit bekommt, um die naturnahen Siedlungen zu betreuen. Oder was auch immer das ist. Also das ist ganz wichtig. Es muss von ganz oben muss das gedreht werden. Was ist es für die Unteren? Wenn die müssen unter massivem Zeit- und Gelddruck arbeiten, wie das heute oft der Fall ist, ist es sonst fast nicht machbar.
Dazu Informationen, ob sie die Natur noch in Aussenräumen oder wenn man auch ein Schlagbad oder vielleicht sogar eine Fassade anbietet, dass die vielleicht auch finanzielle Vorteile haben?
Ja. Also, ich kann da keine wissenschaftliche Studie zitieren. Man weiss auch noch ein bisschen zu wenig. Das ist eine Frage, über die kann man endlos diskutieren. Ist es teurer oder nicht? Das ist ja die Frage. Oder naturnah oder konventionell. Aber ich kann aus unserer Erfahrung reden. Und das ist nicht nur die Erfahrung von der Stiftung, sondern da haben wir auch die befragten Bauherrinnen und Investoren zugestimmt. Wenn man von Anfang an eine naturnahe Umgebung einplant, dann ist sie nicht teurer als eine konventionelle. Pflanzen zum Beispiel kosten viel weniger, oder einheimische Pflanzen sind sehr günstig im Vergleich mit Exoten zum Beispiel. Und wenn man das Ganze von Anfang an richtig plant, und richtig planen heisst bis und mit Arbeiten, die der Hausfahrt dann ausführt, dann ist es nicht teurer. Im Betrieb hingegen ist die Sache nicht ganz so klar. Auch dort ist unsere Erfahrung, dass es weder mehr Zeit noch mehr Geld braucht per se, um so eine Umgebung zu pflegen. Aber es braucht mehr Fachwissen. Und das hingegen kann natürlich wieder mehr Aufwand bedeuten, weil mehr Fachwissen heisst, dass der Hauswart vielleicht einen Berater zur Seite gestellt bekommt. Oder dass er ein bisschen mehr Zeit braucht, bis er im Griff hat, wenn er die neuen Elemente pflegen muss. Oder dass man halt nicht einen konventionellen Gärtner beauftragt, sondern einen speziellen Naturgärtner. Und der kommt vielleicht von weiter her, oder ich weiss doch auch nicht. Also wirklich nochmal, es ist per se nicht teurer, aber das Fachwissen, das es braucht, ist mehr. Und darum braucht es ein bisschen mehr Aufwand, bis man dann die richtigen Leute zusammen hat.
Meine Erfahrung ist ja mit Unternehmen, wenn etwas Neues da ist, wenn etwas Neues ist, also man muss lernen, dann funktioniert das einfach am besten, wenn irgendwo im Haus, in der Organisation, ein Advokat ist dafür, also sozusagen ein Anstoß. Also ich finde das jetzt wichtig, dass ich es mal mit euch anrufe. Aber das Zweite, was wichtig ist, ist, dass man sich gegenseitig wirklich erzählt, was man jetzt gelernt hat im Zusammenhang damit. Also dass man das Wissen in der ganzen Organisation verbreitet. Ist das ein Prozess, der bei euch jetzt angefangen hat? Jetzt, oder ihr habt eine Strategie gewechselt?
Wir haben im letzten Sommer anlässlich von einer Mitarbeiterversammlung einen Anlass, wo wir jährlich haben für all unsere vollamtlichen und nebenamtlichen Hauswerte, da vor Ort eine Führung gemacht. Und haben mit dem Auditor von der Stiftung Natur und Wirtschaft, mit dem Gartenbauer, der damals an der Ausführung betraut war und auch weiterhin da im Auftrag steht, die Umsetzung von dieser Neugestaltung veranschaulicht. Es haben verschiedene Hauswerte auch bereits die Gelegenheit genutzt und Kontakt aufgenommen mit dem Auditor, dass man auf dieser Ebene zum einen, aber zum anderen halt eben auch den Gartenbauer Wissen hat können öffnen, die für ihn bisher fremd waren.
Jetzt eigentlich hier ein Stück weit ein Best Practice können zusammen anschauen und ein Glücksfall eigentlich auch, weil die Mikropensionskasse das offenbar hochgewichtet, dass die Ausserräume der Liegenschaften auch anständig bespielt werden, sagen wir mal nachhaltig bespielt werden. Ist denn das die Regel oder ist es nicht zum Teil auch vielleicht in anderen Bereichen ein bisschen mühsamer für euch als Stiftung wirklich durchzudringen?
Es ist leider sicher nicht die Regel. Also, was unsere Erfahrung ist, ist, dass Verwaltungen ganz allgemein unter einem riesigen Kostendruck wirklich stehen. Eben, Budgets werden tendenziell jedes Jahr kleiner, die Aufgaben eher mehr. Also, für eine Verwaltung besteht extrem wenig Spielraum. Und Spielraum ist halt das, was es braucht, um Sachen zu ändern, um neue Sachen einzuführen. Bei Mikropensionskassen, ich sage das von aussen, ich weiss nicht, ob das so wirklich stimmt, aber meine Vermutung ist, dass es zwei Gründe hat. Der eine ist halt, es ist Migros und Migros hat eine hohe, sagen wir mal, ethische Ansprüche und ein höchstes Verantwortungsbewusstsein und ist bereit, das wirklich auch umzusetzen mit den Konsequenzen, was das dann auch hat. Und das andere ist, und ich mir auch vorstelle, es ist wahrscheinlich auch ein Vorteil, dass die MPK ja alles in einem ist. Also sie sind Immobilienbesitzerin, sie bauen selber, sie entwickeln selber, sie verwalten nachher, sie betreiben selber. Und so ist es natürlich auch einfacher, wie ein neues Ziel einzuführen. Mehr die Biodiversität ist ja wie ein neues Thema, das zum Ziel geworden ist und wo ja muss im Idealfall schon bei der Planung einfließen und beim Hauswart nicht aufhören. Und wenn das Ganze ein Päckchen ist, ist das sicher viel einfacher, als wenn der Investor meilenweit weg ist von seiner Verwaltung und keine Ahnung hat, wer dort überhaupt wohnt.
Und
ich bin
auch das Gespür, was es braucht und wie schnell so ein Prozess von der Umstellung kann passieren.
Also das Gespür ist zu viel gesagt. Ich habe einen Wunsch, oder? Und eine Hoffnung. Ich sehe halt einfach, je mehr gute Beispiele, als wir haben, von Natur und Umgebungen, die auch attraktiv sind, wo die Leute glücklich sind, die dort leben, desto mehr kann man auch andere anstecken. Und das ist übrigens in einer Studie herausgefunden, dass naturnahe Gärten ansteckend sind. Wenn man alleine einen hat, fangen plötzlich Nachbarn auch an. Und so ist das natürlich auch mit den grösseren Arealen, auch mit den Wohnsiedlungen. Die jetzt naturnahe Umgebungen machen, das sind eigentlich immer noch Pioniere. Aber das geht jetzt immer schneller, es geht immer mehr und mehr und ich glaube, es wird so wie, also ist meine Hoffnung, wie ein exponentielles Wachstum geben, wo wir in negativer Form vom lieben Virus kennen. Und ich habe mein Gefühl im Moment, es knurzt nicht mehr. Es hat lang knurzt, jetzt geht es noch so ein bisschen langsam, aber ich habe das Gefühl, mit der Zeit wird es immer schneller und schneller gehen, weil man einfach sieht, dass es bringt, und zwar für alle.
Du hast ja auch mit Kollegen und Kolleginnen, die tatsächlich jetzt, das hat, wie du vorhin erzählt hast, noch nicht im Unterricht gehabt, und die Bildung jetzt langsam so kommt. Was hast du so das Gefühl, wenn du an deine Kollegen denkst? Ist das eine Entwicklung, die sie mit offenen Armen empfangen haben, oder hast du das Gefühl, dass sie mehr so ein bisschen langsam, skeptisch, vorsichtig?
Ich kann mir vorstellen, dass sicher relativ skeptisch sicher da ist. Man hat halt eine Routine, man weiss, man muss arbeiten. Es hat vielleicht jeder ein bisschen Angst, dass er ein bisschen mehr Aufwand hat, oder? Das absolut so dann, oder? Ich glaube, es braucht schon ein bisschen Überzeugungsarbeit. Es braucht sicher sehr viel Zeit dann und so dann, oder? Ich meine, ich habe auch die Auswahlschule gemacht, das haben wir überhaupt noch gar kein Thema gehabt, in der Richtung, oder? Ich glaube, mit ständiger Kommunikation miteinander aufeinander zugehen, reden, überzeugen vielleicht auch, oder? Von dem her gesehen, braucht es sicher ein bisschen Zeit zu lernen.
Und warum hast du dich überzeugen lassen? Warum hat es bei dir Klick gemacht?
Ich finde es einerseits sicher absolut eine ganz gute Sache, so. Ich habe sicher auch ein bisschen Angst gehabt am Anfang, auch vom Mehraufwand und so, oder? Ich habe aber auch gemerkt, dass die Zusammenarbeit einfach wirklich vor Anfang gestimmt hat, so, oder? Wir haben angehört, wenn ich ein Problem habe, das Gefühl habe, dass so die Richtung, das funktioniert nicht, dann haben wir eine andere Lösung orientiert gesucht. Und ich habe wirklich von Anfang an sehr gute Gespräche gehabt, weil ich gemerkt habe, es ist ein Strick, den allen gleichen Strick sie dann, oder? Das haben wir hundertprozentig überzogen dann. Aber wenn ich gemerkt habe, ich stehe an, man hört mich nicht an, so, sondern man tut einfach dann entscheiden, dann hätte ich sicher Mühe gehabt von dem her gesehen dann, oder?
Also, du hast
eigentlich
die Erfahrung gemacht, dass
du
nicht
bereit bist. Absolut so, ja.
Wieder eine Folge von Natur und Stadt gesehen und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke dem Laszlo Börös, dem Christian Fischlin und dem Manja van Wesemal recht herzlich für ihre Zeit. Mir ist klar geworden, dass es, wenn man das natürliche Ökosystem schützen und unterstützen will, dass es dann daneben auch ein menschliches Ökosystem von Investoren, Architektinnen, Gärtner oder Hauswärter braucht, wo alle in die gleiche Richtung ziehen. Mieter und Mieterinnen profitieren am Ende davon, weil sie nicht nur eine schöne Wohnumgebung haben, sondern auch noch eine gesunde. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.